Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Das ist eine Sendung über Frauen. Viele von ihnen wurden verfolgt, vertrieben oder ermordet. Fast alle waren vergessen. Die gute Nachricht lautet, groß angelegte Forschungsprojekte holen sie jetzt ans Licht. Es geht um Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris um 1900 und um Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Zwei Ausstellungen, über die wir sprechen. Und wir berichten über eine Neuproduktion von Debussys Péléas et Mélisande bei den Opernfestspielen in München mit starkem weiblichen Personal. Der Nachlass einer Künstlerin und jahrelange akribische Recherche standen am Beginn jener Ausstellung, die jetzt im Städelmuseum in Frankfurt am Main zum ersten Mal sichtbar macht, wie umtriebig und gut vernetzt Künstlerinnen im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik in Wirklichkeit waren. Die Schau Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris um 1900 zeigt viele Namen und Werke, die keinen Eingang in die Kunstgeschichte fanden. Nicht, weil es sie nicht gab. Ihr Verschwinden hat andere Gründe. Die männlich dominierte Kunstgeschichtsschreibung verweigerte ihnen die Anerkennung. Und die nationalsozialistische Kulturzerstörung traf Frauen doppelt. Als entartete Künstlerinnen und als Frau. Und das bis heute. Jetzt also ihre Wiederentdeckung. Meine Kollegin Anja Reinhardt war für uns im Städel.
Unkünstlerisch und unweiblich sei diese Leichenfantasie der Malerin Annie Stäbler-Hopf, so lautete damals das Urteil der Kritiker. Ihr Bild »Leiche am Seziertisch« wurde 1889 im Pariser Salon des Artistes Français ausgestellt. Es zeigt den Chirurgen Paul Poirier beim Sezieren eines toten Mannes. Die Farben modrig, grün und schwarz, die Darstellung so realistisch, wie es sich für eine Frau eben nicht gehörte. Die empörte Kritik an Annie Stäbler-Hopfs Ölbild garantierte ihr ziemlich große Aufmerksamkeit, wie Kurator Alexander Eiling weiß.
Die will im Salon natürlich herausstechen, die will provozieren, die will sich einfach einen Namen machen.
Die Bandbreite der Sujets in den Bildern reicht von stillenden Müttern über männliche Akte bis zu eben jenem Seziertisch. Auch die so harmlos wirkenden, impressionistisch luftigen Gemälde von Frauen in Gärten oder an Kommoden sind keine Träumereien, sondern ein Spiegelbild des Marktes. Und Teil der Lebensrealität von Künstlerinnen um die Jahrhundertwende.
Wir müssen viel stärker einfach sehen, die Künstlerinnen, die sich eigenständig, ohne eben in die bürgerliche Ehe gehen zu müssen, die müssen sich am Markt positionieren mit ihren Arbeiten, die müssen Geld verdienen. Einige nehmen im Grunde genommen das auf, was von ihnen erwartet wird und arbeiten eben für den Markt.
Und da wurden sie durchaus auch wahrgenommen. Die Ausstellung beginnt nicht zufällig in Paris. In der Stadt an der Seine trifft sich nicht nur die Avantgarde, sondern Künstlerinnen haben hier deutlich mehr Möglichkeiten und Freiheiten. Es entstehen Netzwerke und selbstorganisierte Klassen, in denen das sonst für Frauen nicht zugängliche Aktstudium unterrichtet wird. Auch Ottilie Röderstein gehört zu den Künstlerinnen, die sich in Paris ausbilden lassen. Das Städel widmete ihr vor 2 Jahren eine große Wiederentdeckungsschau und bekam im Vorfeld als Schenkung den Nachlass der Künstlerin. Darin werden eben jene Netzwerke durch Dokumente oder Fotografien sichtbar.
Diese Art und Weise der Materialien, das hat uns von Anfang an unglaublich begeistert und auch dazu geführt zu sagen, also jenseits einer monographischen Ausstellung zu Ottilie Röderstein müssen wir eigentlich darüber hinausgehen und diese Weiterungen und Verästelungen zeigen, die in diesem Archiv sind.
Röderstein als Fixpunkt der Ausstellung ist der Konnex für Paris und Frankfurt. In der Stadt am Main lebt und unterrichtet sie ab 1891. Zu ihren Schülerinnen gehört auch Pauline Kowarczyk. Kowarczyks Anfänge sind noch konventionell, dann sucht sie sich den Bauplatz der IG Farben als Bildthema und malt mehrfach die durch Industrie zerfurchte Landschaft, in der es keine Sonne, aber viel Rauch gibt. Pauline Kowarczyk sammelte auch. Durch die nationalsozialistische Säuberungsaktion entartete Kunst wurde ihre Sammlung zerschlagen. Bis heute gibt es nicht nur bei ihr viele Lücken in Werk und Biografie.
Es gibt bei den Künstlerinnen kaum Werkverzeichnisse. Das heißt, diese ganze Forschung, die jetzt bei Monet oder Cézanne oder Degas gemacht wurde, wo man also kleinteiligste Provenienzen auch nachweisen kann, man ja kaum hat. Aber die Provenienzfrage ist natürlich eine wichtige, die uns aber auch natürlich, je mehr wir darüber erfahren, mehr über die Künstlerin selber erfahren lassen.
Die Städelfrauen sind ein groß angelegtes Forschungsprojekt, das längst noch nicht abgeschlossen ist. Hier sprechen aber zuerst einmal die Bilder. Die Tuschezeichnungen der jüdischen Künstlerin Rosi Lilienfeld zeigen alltägliche Szenerien, in die sich der Horror einschleicht. Wer weiß, dass Lilienfeld in Auschwitz ermordet wurde, wird das umso furchterregender finden. Marie-Louise von Motteschitzkis neusachliche Gemälde am Ende des Rundgangs gehörten genauso in den Kanon wie die ihres Lehrers Max Beckmann. Das Jahr 1933 ist hier die Zäsur. Die Lebenswege verlaufen im Nationalsozialismus sehr unterschiedlich. Alexander Eiling.
Es gibt Verfolgte, es gibt Mitläufer, wahrscheinlich auch Unterstützerinnen des Nationalsozialismus. Es wäre für mich wichtig, dass wir haben die Zäsur ja gesetzt in den 30er Jahren, dass sich eigentlich noch ein weiteres Projekt eben anschließt, um zu schauen, wie geht es eigentlich in den 30er Jahren weiter.
Die Städelfrauen werden dort gezeigt, wo sonst hunderttausende Besucher in Blockbuster-Ausstellungen über Rembrandt, Tizian oder Van Gogh strömen. Dieselbe Aufmerksamkeit ist dieser Schau zu wünschen.
Anja Reinhardt über das Netzwerk der Künstlerinnen um 1900, zu sehen im Städelmuseum in Frankfurt am Main. Wie viele Frauen sich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus engagiert haben, wusste man bis vor kurzem gar nicht. Ein Team von Wissenschaftlerinnen an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin hat in den vergangenen Jahren mehrere tausend Frauen namentlich recherchiert. Mehr als 250 Biografien, das Leben der Frauen und die Art ihrer Arbeit im Widerstand sind jetzt nicht nur in einem Katalog und in einer Ausstellung versammelt, sondern seit heute auch online nachlesbar. Das Projekt geht auf einen Beschluss des Deutschen Bundestags 2019 zurück. Dessen Leiter ist Johannes Tuchel, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Ich habe ihn gefragt, wie unterschiedlich Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus denn gewirkt haben.
Die Unterschiede sind nicht so sehr in der Form des Widerstandes begründet gewesen, sondern die Unterschiede lassen sich eher aus unserer Wahrnehmung bestimmen, dass also der Widerstand von Männern nach 1945 verstärkt in die Aufmerksamkeit gerückt wurde, während es bei Frauen nicht der Fall war. Insgesamt war es ja nach 1945 so, dass der Widerstand über Jahrzehnte hinweg sogar noch als Verrat angesehen wurde und die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer nicht akzeptiert wurden. Und als sich das so langsam wandelte, war auch feststellbar, dass Frauen sich sehr viel seltener dazu geäußert haben. Wir konnten zwar auch für dieses Projekt auf Vorarbeiten von uns aus den 1990er Jahren zurückgreifen, aber waren bei Beginn der Arbeiten doch erstaunt, wie wenig an Wissen über auch sowohl den Widerstand als auch die politische Verfolgung in der NS-Zeit bekannt war.
32 Frauen sind in der Ausstellung porträtiert, über 250 insgesamt im Katalog und auf ihrer Webseite, die seit heute freigeschaltet ist. Lassen Sie uns an ein paar der Biografien doch teilhaben. Welche Frauen müssen wir kennenlernen?
Oh, es gibt natürlich Frauen, die Sie kennen. Es gibt Sophie Scholl, es gibt Marlene Dietrich, es gibt Frauen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind wie Hilda Monte. Da gibt es das Widerstandsnetzwerk Rote Kapelle. Und aus diesem Widerstandsnetzwerk der Roten Kapelle zeigen wir etwa hier in Berlin die Juristin Maria Terwil, die zum einen hier im Herbst 1941 etwa die Predigten des Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von Galen vervielfältigt hat, als auch 1942 ein Flugblatt dieser Gruppe mitgestaltet und mitverteilt hat, in dem schon ganz glasklar formuliert worden ist, dass der Krieg für Deutschland verloren ist. Sie gehörte zu den Frauen, die im Januar 1943 vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt worden sind und deswegen dann, nachdem Hitler persönlich auch ihr Gnadengesuch abgelehnt hatte, am 5. August 1943 in Berlin Plötzensee ermordet worden ist. Wenn Sie einen anderen Bereich nehmen, etwa auch, wir sind ja kurz vom 80. Jahrestag des 20. Juli 1944, dann verweisen wir dort auf Erika von Treskow. Erika von Treskow ist nicht nur die Frau von Henning von Treskow, des führenden Kopfes hinter den Attentatsplänen und den Umsturzplänen, vor allen Dingen im Jahr 1943, sondern sie übermittelt auch Nachrichten zwischen den militärischen und zivilen Widerstandsgruppen und sie schreibt im Jahre 1943 für ihren Mann und seine Freunde die Reinschriften der sogenannten Walküre-Befehle auch nieder. Ein tragisches Schicksal, wenn Sie so wollen. Denn nach dem gescheiterten Umsturzversuch nimmt sich Herr Henning von Treskow an der Ostfront das Leben. Erika von Treskow selbst, um auch mal die Verfolgung deutlich zu machen, da ist es dann einfach so, dass sie festgenommen wird, bis Oktober 1944 in der Haft ist und ihre beiden Kinder, Leid ist 5 Jahre alt und Uta ist, glaube ich, 13 Jahre alt, werden der Familie weggenommen und in ein Kinderheim bei Bad Sachsa verschleppt. Und einer ihrer Söhne stirbt auch noch an der Front. Also da haben sie die ganze Tragik auch des Widerstandes da drin.
Und sie konnte überleben, weil sie ihre Mitarbeit im Widerstand einfach geleugnet hat und damit sozusagen durchkam. Ja. Sie haben schon gesagt, Herr Tuchel, dass es nach dem Krieg ja auch überhaupt nicht opportun war, über Widerstand überhaupt zu sprechen in der deutschen Gesellschaft. Was waren die Schwierigkeiten Ihrer Recherche? Wie viel Nichtwissen, wie viel fehlende Aufzeichnungen, wie viel Vorurteile womöglich auch, wie viel Dunkelheit lag auf diesen Personen?
Es ist ja immer das Problem, dass man nie genau quantifizieren kann, was man nicht weiß. Uns fehlen in der gesamten Widerstandsforschung, ich würde mal sagen, bestimmt 20 Jahre in der Nachkriegsgeschichte nach 1945. Das ist ja ein ganz langsamer Prozess gewesen. Und wir haben auch, oder ich kann ganz Persönliches von mir sagen, als ich schon Interviews in den 1980er Jahren mit Frauen von Widerstandskämpferinnen oder mit selbst am Widerstand beteiligten Frauen geführt habe, da war doch immer eine große Zurückhaltung zu spüren. Da war zu spüren, ich habe doch eigentlich nichts Besonderes gemacht oder auch, ich möchte eigentlich gar nicht darüber sprechen. Das ist heute anders. Das heißt, wir haben sowohl für diese Ausstellung noch Dokumente und Fotos aus Privatbesitz recherchieren können, als auch, gerade was die Verfolgung des Widerstandes angeht, auch aus vielen Archiven. Aber es ist eben eine sehr kleinteilige und sehr mühselige Arbeit, die uns eben auf die Versäumnisse der ersten 20 oder der ersten 30 Jahre verweist.
Stichwort, das war doch nichts Besonderes. Das müssen wir jetzt noch nachliefern. Was genau haben diese Frauen zum Beispiel getan?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Der Widerstand von Frauen gegen den Nationalsozialismus war genauso breit und vielfältig, sowohl was die Aktionen als auch was die Motivlage angeht. Die Waffe des Widerstandes war ja das Wort. In Deutschland gab es ja keine bewaffnete Gruppe und in Deutschland waren es, das muss man sich vor Augen halten, ja nur immer eine ganz kleine Minderheit von Menschen, die sich überhaupt der Diktatur entgegengesetzt haben. Und so war das Wort, wenn Sie so wollen, die Herstellung von Gegenöffentlichkeit gegen die nationalsozialistische Propaganda etwas ganz Wichtiges. Da finden Sie etwa bei Kommunistinnen, Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gerade in der Zeit nach 1933 versuche, alte Kontakte wieder anzuknüpfen, neue Verbindungen aufzubauen, Flugschriften zu verteilen. Aber auch andere Gruppen. Die Gruppe der Zeugen Jehovas verbreitet im Jahre 1937 in ganz Deutschland in mehreren 1000 Exemplaren eine Flugschrift, in der die nationalsozialistische Diktatur stark kritisiert wird. Da sind mehrere hundert Frauen daran beteiligt gewesen. Und wir finden gerade auch aus diesem Kreis der Zeugen Jehovas noch bis in die 40er Jahre hinein schwere, harte Gefängnisstrafen, Einlieferungen in Konzentrationslager oder sogar in den 40er Jahren auch Todesurteile. Alles nur, weil sie von ihrem christlichen Standpunkt aus das nationalsozialistische Regime kritisierten.
Wie überhaupt ja die Maßnahmen der Nazis gegen Widerstandskämpferinnen brutal waren.
Ja, und wir haben auch feststellen können, dass es in dieser Brutalität durchaus noch eine Entwicklung und eine Radikalisierung gegeben hat. Der Schwerpunkt der Radikalisierung der nationalsozialistischen Justiz gegen politisch Engagierte oder auch nur gegen Jüdinnen und Juden unterstützende Frauen, vor allen Dingen kritische Frauen auch im Alltag, Da haben sie ab 1943 eine ganz erhebliche Zunahme der Härte der Urteile. Also war es möglicherweise so, dass sie, wenn sie 1939 einen Witz erzählten, sie mit einer 6-monatigen Haft davonkamen, dann konnte es in den Jahren später schon sein, dass sie für denselben Witz ab 1943 dann wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt werden konnten. Da kritisiert eine Frau beispielsweise Hitler und sagt nach dem 20. Juli, ich hätte mir eine Pulle Schnaps genommen, wenn das Attentat geglückt worden wäre. Und diese Kritik an Hitler und dieses Wort der Pulle Schnaps reicht aus, dass sie wenige Tage später vom sogenannten Volksgerichtshof zum Tode verurteilt wird und hingerichtet wird.
Zum Schluss, Johannes Tuchel, Stichwort ziviler Widerstand. Was lernen wir für heute?
Wenn wir die Frage stellen, was wir für heute lernen, dann ist es doch so, dass uns diese Frauen zeigen, durch ihren Mut, durch die Vielfalt ihres Handelns, dass es möglich gewesen ist, in einer Diktatur Widerstand zu leisten und damit politisch zu handeln. Wir lernen daraus, wie einfach es ist, in einer parlamentarischen Demokratie, in einer pluralen Demokratie sich zu engagieren. Und eigentlich kann die Beschäftigung mit dem Widerstand nur dazu führen, dass wir uns alle selbst heute in unserer Demokratie engagieren und dafür zu sorgen, dass es nie wieder zu ähnlichen Verhältnissen in Deutschland oder anderswo kommt.
Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, über die Ausstellung Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Das Drama um Peleas und Melisande enthalte trotz der traumhaften Atmosphäre mehr Menschlichkeit als alle sogenannten lebensechten Stoffe, meinte Komponist Debussy über sein Werk. Und er erklärt weiter, die Personen sängen ganz natürlich und er habe vor allem versucht, ihren Charakter zu respektieren. Das scheint zu der Inszenierung zu passen, die die niederländische Regisseurin Jetzt Gemeinsen jetzt für die Opernfestspiele in München auf die Bühne gebracht hat. Unser Kritikerkollege Jörn Florian Fuchs hat für uns zugehört. Herr Fuchs, wie hat Sie denn die berühmte Dreiecksgeschichte mit den vielen symbolistischen Elementen, vor allem in der Musik, denn auf die Bühne gebracht?
Das Symbolistische spielt nicht die zentrale Rolle zugleich eben doch. Und das muss ich natürlich erläutern. Wir haben einen Salon mit Fischgrät, Parkett und dort gibt es zunächst tanzende Paare und dort treffen eben Golo und Melisande zum ersten Mal aufeinander, obwohl sie ja eben Peleas dann zugeneigt ist. Und dieser Golo interessiert sich für diese schüchterne Frau, die auffällig ist, weil sie eben wirklich so eine Einsamkeit, so eine wahnsinnige Traurigkeit ausstrahlt. Und dann erleben wir in den kommenden Stunden, in den kommenden Akten die Entwicklung eines Familiendramas auf der einen Seite sehr realistisch, fast hypernaturalistisch dargestellt mit dem Symbol des Wassers, das dort insofern konkret wird, als es ganz vorne ein bisschen Wasser gibt in Richtung Graben, in Richtung Zuschauerraum schon. Aber der Rest bleibt eigentlich in diesen Räumen von Ben Bauer, die er gestaltet hat. Aber das Interessante, finde ich, ist, dass durch die ruhige, meditative, ja fast atmende Personenführung, die Mainzen da macht, dass man trotzdem vieles von dem Gehalt von Debussy und Maeterlinck von der Vorlage her mitbekommt. Das erzählt dann die Musik, auch wenn es dann gar nicht visualisiert wird in dem jeweiligen Moment, dass es da eben drei Männer gibt etwa, die da in einer Höhle sitzen und solche Dinge. Also die entstehen gleichsam wirklich vor dem inneren Auge und dem inneren Ohr.
Das heißt eine Inszenierung der ruhigen Hand?
Ja, eine Inszenierung der ruhigen Hand, aber nicht der zu ruhigen Hand. Das kann ja auch sein. Dieses Stück kann ja auch schnell etwas Lähmendes haben. Muss ich wirklich sagen, dass es dann auch langatmig und langweilig wird. Hier ist es im positiven Sinne eine langatmige Inszenierung, die eben einen langen Atem hat.
Ein Stilmittel von Debussy ist ja Stille in manchen Passagen. Für uns die Gelegenheit, in die hochkarätige Besetzung mal hineinzuhören. Sabine de Vier als Melisande.
Da hören wir schon, wie fein, wie farbig, wie einfach angenehm vom Timbre her de Viel das macht. Und das ist ein bisschen paradigmatisch für die ganze Besetzung. Christian Gerha, der eigentlich auch den Pelléas singen könnte. Also Pelléas ist eine Rolle, die kann man als Tenor oder auch als Bariton singen, während der Goulot eben der eigentliche, der in Mélisande so vernarrt ist und eifersüchtig ist, eine Baritonpartie ist. Ideal für Gerha, wobei das ein ziemlich raues, manchmal kerniges Timbre ist. Das hat er auch im Spiel. Das ist eigentlich die Figur, die auch szenisch so ein bisschen zackig heraussticht aus dem ansonsten eher ruhigen. Aber ich fand das sehr überzeugend. Sophie Koch als Genevieve ist zu nennen, oder auch es gibt den alten Familienpatriarch Arkel, das ist Franz Josef Selig, der hat es gut gemacht. Der winzige Einwand wäre bei Ben Bliss als Pelléas, das ist mir ein Stück weit zu leicht besetzt, die Stimme ist manchmal ein bisschen, ja auch zu leise fand ich jetzt, aber das ist ein Mini-Einwand. Und am Pult des Bayerischen Staatsorchesters war Hannu Lintu. Dort ist das ein oder andere Tempo vielleicht ein bisschen auch zu getragen, aber insgesamt wird da schon ein festspielwürdiger Opernabend raus.
Also musikalisch farbig und nicht zu dick aufgetragen.
Nein, gibt's eben auch bei dem Stück öfters mal, dass man dann den großen Pomp bietet. Es gibt ja bei Debussy so ein paar Stellen, wo es wirklich extrem auch wagnerianisch wird. Der zehrt ja viel von Wagner und an diesen Stellen blüht und glüht dieses Orchester. Da wird's dann auch mal richtig laut. Ansonsten ist das eher zurückhaltend. Ja, ein paar kleine Verzögerungen vielleicht im Orchester. Das sind aber so Mini-Einwände. Also ich finde tatsächlich rund herum, dass diese Festspielpremiere sehr gelungen ist und sie bietet auch mal einen Gegenpol zu den zum Teil nicht immer gelungenen Regiehandschriften, die immer die Stücke komplett neu deuten wollen und damit dann auch gelegentlich vor die Wand fahren, die es aller Orten gibt und die es in München auch in dieser Saison gab.
Herzlichen Dank, Jörn Florian Fuchs, für diese Eindrücke von den Opernfestspielen in München und Pelléas und Mélisande. Und hier sind noch die Kulturmeldungen mit Anna Kuhn.
Wir sagen von manchen Dingen, dass sie unverzeihlich sind oder dass wir sie uns nie verzeihen werden. Aber wir tun es. Wir tun es immerfort. Dieser Satz diese Sätze aus Alice Munros Erzählband Liebesleben werden gerade oft zitiert, nachdem ja gestern bekannt wurde, dass Munros Tochter von ihrem Stiefvater missbraucht wurde und ihrer im Mai verstorbenen Mutter vorwirft, nichts dagegen unternommen zu haben. Wir hatten ja auch bei Kultur heute gestern darüber berichtet. Ob Munro und ihre Werke neu bewertet werden müssen, wird nun viel diskutiert. Deborah Dundas vom Toronto Star meint nein, sie hat sich die Kurzgeschichten noch einmal angesehen.
It's always been about what lingers beneath the surface.
Es ging immer um das, was unter der Oberfläche verborgen ist. Es ging immer um Gewalt und Zynismus. Daran ändert sich nichts. Wohl aber, dass wir jetzt wissen, woher dies kam.
A point of view as to where that would have come from.
Die US-amerikanische Schriftstellerin Rebecca Mackay sieht das anders. Diese Enthüllungen zerstören nicht nur Munros Vermächtnis als Person, sondern sie machen die Geschichten, die im Nachhinein so eindeutig von diesem unergründlichen Verrat handeln, im Grunde unlesbar als irgendetwas anderes als halbfertige Geständnisse, sagte Mackay in einer E-Mail an die New York Times. Für mich sind sie deshalb überhaupt nicht lesbar, schrieb sie. Der Sieger ist Tian Silla, hieß es ja Ende Juni bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Silla bekam den Ingeborg-Bachmann-Preis für seinen Text »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde«. Ein autobiografischer Text, wie er damals bei Deutschlandfunk Kultur sagte. Über den Tag, an dem die psychische Krankheit seiner Mutter ausbrach. Eine unmittelbare Folge des Krieges, sagte Silla, vor dem seine Familie nach Deutschland geflohen war.
Der innere Widerstand, den ich in dem Text beschreibe, betrifft vor allem die Tatsache, dass da so endgültig eine Welt zusammenbricht, die man glaubte, nämlich aus dem Krieg gerettet zu haben, diese Familie. So der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde, wie der Text heißt, in Klammern könnte dahinter stehen, ist der Tag, an dem meine Familie auseinandergebrochen ist, als so ein endgültiges letztes Opfer dieses Bosnienkriegs.
Ja, den Autor selbst haben wir da gerade gehört. Und heute Abend haben wir die Chance, ihn auch seinen prämierten Text lesen zu hören. Ab 8:30 sendet der Deutschlandfunk Seas Lesung bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in der Sendung Lesezeit oder ganz zeitunabhängig in der Deutschlandfunk-App. Die Klassikstiftung Weimar wird gleich in Berlin ein Weimarer Zimmer eröffnen. Vom Namen her erinnert das vielleicht entfernt an das legendäre Bernsteinzimmer, hat inhaltlich und von der Form her aber rein gar nichts damit zu tun. Stattdessen ist das Weimarer Zimmer eine Art temporäre Dépendance der Klassikstiftung, mit der sie in den nächsten Jahren in verschiedenen Häusern der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu Gast sein wird, um ihre Arbeit zu präsentieren und um das Hauptstadtpublikum für Weimar zu begeistern, wie Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, es hoffnungsvoll formuliert. Das Zimmer ist eine Art modulares, begehbares Baukastensystem, das in der Höhe und Breite beliebig erweitert werden kann. Zum Auftakt steht unter anderem die Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus im Mittelpunkt, die in drei Weimarer Museen gezeigt wird.
Danke, Anna Kohn. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend unter anderem der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und die Diskussion um Etat und Wehrpflicht. Hier am Mikrofon dankt für Ihr Interesse an der Kultur Karin Fischer.